erstmal so an. Und zwar, also ich habe tatsächlich eine Statistik gewälzt und geguckt, was eine was die weltweit häufigsten, also weltweit häufigsten Todesursachen sind. Und ihr dürft raten, es ist vor allem Krankheit, ne? Also jetzt auch Altersschwäche im weitesten Sinne, Säuglingssterblichkeit, nicht so sehr bei uns, aber woanders. Das ist über 95% der Fälle. Unfall sind so 3%. Selten ist noch Suizid, kommt auch noch vor, so 1% oder so. Und dann ganz, ganz selten kommt dann sowas wie Mord oder eine Todesstrafe. So, jetzt habe ich die Stimmung gedrückt. Und in der Antike war das sicher ein bisschen anders in der Statistik, aber trotzdem, ausgerechnet an einer Todesstrafe stirbt unser Messias, unser Held. Ausgerechnet. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Schon ein bisschen? So, und das ist schon ein merkwürdiger Tod. Ja? Und jetzt hat mich das mal interessiert, wie kam es dazu? Ja, also wie kam es zu dieser Todesstrafe? Das ist ja irgendwie, da muss ja was passiert sein, ne? Also Todesstrafe kriegt man nicht einfach so. Und jetzt wollte ich so die, dazu gucken wir uns ein bisschen länger was an. Gucken. So. Also, wie kam es dazu, dass Jesus die Todesstrafe erlitten hat? Und es sind so die letzten Tage Jesu, die da entscheidend sind. Die gucken wir jetzt mal historisch an. Ja, wir haben ja oft schon diesen geistlichen Überbau. Ja, so, warum und so. Aber jetzt erstmal wirklich, was ist denn da passiert? Weil Jesus hat ja zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort in der Weltgeschichte gelebt. Ja? Und da gehen wir jetzt zurück in das Jahr 30 nach Christus plus minus. Und ich versuche jetzt mal so diese Passionsgeschichte, den Teil historisch so plausibel wie möglich und so anschaulich wie möglich zu rekonstruieren. Dafür brauchen wir ziemlich viel Zeit. Und zwar, also es sind drei Teile. Und den zweiten Teil gucken wir nächsten Sonntag an und Anfang Juni den dritten. Also, und heute brauchen wir auch ziemlich lang, also ich hoffe, ihr habt langen Atem. Und zwar, wir machen auch zwischendrin eine kurze Pause, dass man mal ein bisschen die Gedanken sacken lassen kann. Aber es ist total spannend. Also ich fand es super interessant. Da gab es ganz viele Sachen, die ich einfach nicht gewusst habe. Ihr dürft jetzt also meine Entdeckerfreude mit mir teilen. Und ihr wisst, ich habe es auch nötig, gute Quellen zu benutzen. Ah, nein, so weit wollte ich nicht. Das heißt, ich hatte Vorträge von Worthaus, aber ich habe auch ganz viel recherchiert. Also da stecken ganz viele Wochen Recherche noch drin. So, und euch geht's vielleicht, also heute ist die erste Frage, der erste Teil von dieser Passionsserie ist, was führte zu Jesu Verhaftung? Na? Und euch geht's vielleicht wie mir? Man hat so Puzzleteile, die schwirren so im Kopf rum und man hat Sachen, die man weiß und einige Puzzleteile, die kennt man nicht. Also da sind so Lücken im Bild und es ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, wie wenig ich gewusst habe, beziehungsweise wie die zusammenhängen, diese Puzzleteile. So, okay. Also die erste Frage ist jetzt, wie war es damals? Was hat denn dazu geführt? Zunächst mal, was hat zu dieser Verhaftung geführt? Gab es da einen Auslöser? Und um das zu finden, machen wir erstmal, was gute Puzzler machen. Den Rand, genau. Genau. So, also deswegen gibt es ziemlich viel Info, erst noch ein bisschen auch zum Rand und dann kommen wir zum eigentlichen Geschehen. Okay, ich möchte am Anfang noch beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest und deine Wahrheit in unser Herz sprichst. Hilf uns, dich immer besser kennenzulernen und dir näher zu kommen. Amen. So. Gucken wir mal die Puzzleteile an. Also, da haben wir die ersten drei Teile, das ist so der Rand. Da geht es erstmal darum, wo befinden wir uns eigentlich auf der Landkarte? Wo war Jesus unterwegs? Die Politik, wer hatte das Sagen? Weil eine Verhaftung oder ein Gerichtsprozess, das hat ja auch irgendwas mit Politik zu tun. Ja, also wer ist denn da der Chef? So, und dann das dritte Puzzleteil ist das öffentliche Wirken von Jesus. Was war denn seine Botschaft? Gab es da auch Konflikte? Ja, oder ist er da so ganz geschmeidig durchgerutscht? Und wenn wir den Rand haben und ein Lied gesungen haben, gucken wir uns genauer an, wann und wo genau hat sich die Situation zugespitzt. Also wie ist das Timing, wie ist der Ort, wo genau war das? Okay? So, jetzt gucken wir uns das erste Puzzleteil an und gehen mit dem Finger auf der Landkarte und schauen mal so ganz grob, wo Jesus gelebt hat. Wenn man es ganz grob macht, dann sieht man so eine große Karte. Und ist im Römischen Reich. Ne? Das war uns allen schon bewusst. Aber da hinten, ihr müsst es nicht lesen können, keine Angst. Da hinten ist Judäa und Palästina, wie auch immer, war der Provinz Syria unterstellt. War keine eigene Provinz, war der Provinz Syria unterstellt. So. Und, okay, jetzt zoomen wir mal rein und gucken ein bisschen genauer hin. Die Karte kommt uns ein bisschen bekannt davor. Wo ist denn, also erstmal, wo kam Jesus eigentlich her? Der hat ja so diesen Beinamen, Jesus von, genau. Und das liegt in Galiläa, hervorragend. So, also da haben wir, in Galiläa startet die ganze Nummer, ja, und geendet hat die Geschichte dann tragisch zunächst mal. Jerusalem, sehr schön, das mit dem Stern in Judäa. So, was mir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen bewaffneten Raubüberfall verübe, ist es, wie ist denn das bei uns? Wenn ich jetzt in Hessen vor Gericht stehe oder in Nordrhein-Westfalen oder so, ist es egal oder gibt es einen anderen Prozess oder ein anderes Strafmaß? Ja. Bei uns geht es so einigermaßen, ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Genau, Details, aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Judäa und Galiläa. Das wusste ich gar nicht. Es gibt einen großen politischen Unterschied. Und das ist jetzt unsere Frage. Wer hat denn jetzt da das Sagen? Wer ist denn für sowas zuständig? Und da kommen jetzt wieder diese Puzzleteile. Ihr dürft mal sagen, welche wichtigen Leute gab es denn da in Israel? Pilatus, richtig. Herodes, sehr gut. Wen gab es noch? Richtig, das war der Oberchef. Und richtig, der Hohe Priester, der Hohe Rat. Also Kaiaphas war der Hohe Priester. Ne? Aber die Puzzleteile hatte ich in meinem Kopf nicht sortiert. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, das ist vom Zusammenhang her, weiß nicht, wer hat denn jetzt wem was zu sagen? So, das sortieren wir jetzt mal ein bisschen, und zwar in Galiläa und Judäa. Die zwei Provinzen sind ganz unterschiedlich von der Struktur her, und zwar, wer war denn der Landesvater von Jesus? Das war Herodes Antipas. Das ist ein bisschen gemein, wenn ich so frage, gell? Aber ihr müsst ein bisschen wach bleiben. Und zwar, Herodes Antipas war der Landesvater von Jesus, der war in Galiläa. Und Pontius Pilatus war in Judäa. Und Pontius Pilatus war ein Römer und Herodes Antipas war aus Idumäa. Also das ist südlich von Judäa. Seht ihr, das ist auch noch gelb. Gehört auch so ein bisschen dazu. Ja, so, das ist ein politisch großer Unterschied. Wie kam es dazu, dass bei dem einen Römer der Chef ist, also der unter natürlich Kaiser und Senat in Rom, ne, ist klar. Aber warum ist bei den einen der Römer der Chef und bei den anderen Herodes Antipas? Das liegt an der Geschichte. Und zwar hatte Herodes der Große, also der Vater von Herodes Antipas, hatte ein sehr großes Reich. Das war der, den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte mit dem Kindermord in Bethlehem, ziemlich unrühmlich. Der hatte ein ziemlich großes Reich und der hatte viel Spaß am Bauen, hat sehr große Gebäude gebaut, den Tempel hat er neu aufgebaut und viel prächtig gebaut. Der hat sich Paläste an jede Ecke gestellt. Ihr könnt raten, wer dafür bezahlt, wenn jemand gerne baut. Und das ist der König. Ja, also das Land war ziemlich ausgeblutet. Aber er hat, der Herodes hat dann jedenfalls sein Reich vererbt an drei Söhne. Und zwar hat er an Herodes Antipas Galiläa, das ist das Lilane, und dann dieses braune hinterm Jordan da, das ist Perea. Das zusammen hat er vererbt an seinen Sohn Herodes Antipas. Also Herodes der Große, Vater, vererbt an seinen Sohn. Und Herodes Antipas war ganz, er hat 40 Jahre da gelebt, geherrscht ungefähr. Also es ist enorm lang. War aber übrigens kein König. Das Ganze heißt Klientelfürst. Das heißt, der steht unter einer anderen Macht. Der ist nicht unabhängig, sondern der hängt am Kaiser und Senat in Rom. Das ging dem Herodes den Großen auch so. Der war Klientelkönig, aber der war auch unter Kaiser und Senat in Rom. Okay? So. Der Herodes Antipas war recht erfolgreich, wie gesagt, 40 Jahre. Sein Bruder, Herodes Archelaos, der war eine recht trübe Tasse. Den hat es nach ein paar Jahren, haben die Römer gemerkt, der ist dermaßen unfähig, den hauen wir raus. Und haben dafür Statthalter eingesetzt, also Präfekten. Und dann haben die so nacheinander, sind da diese Präfekten durch diese durch Judäa durch, also hatten sie ihren Ablauf. Und die haben, ja, und Judäa war zusammen mit Idumea und Samaria. Die haben zusammengehört. Okay? Also, dann, ihr habt ja vorhin schon gesagt, warte mal, da gab es doch noch wen anderen. Und zwar den Hohen Priester und den Hohen Rat. Die waren die höchste jüdische religiöse und geistliche und politische Instanz und das oberste Gericht. Also das waren die, wenn die gesagt haben, wer regiert uns? Das war der Hohe Rat für die Juden. Und der Pontius Pilatus hat den Hohenpriester eingesetzt. Der hat den aus der Priesteraristokratie, hat er gesagt, das sind alles Priester. Den nehme ich, der ist schon aus dieser Familie, aber der hohe Priester muss schon dem Pilatus aus Recht machen, sonst hat er den abgesägt, hat den nächsten genommen. Der Kaiaphas hat es immerhin 19 Jahre geschafft, das war ganz schön lang. Der war auch relativ stabil und hat es irgendwie geschafft, die Interessen, der stand ja zwischen zwei Stühlen, da so zu bedienen jeweils. So, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen sortiert. Jetzt gucken wir mal, jetzt wo lagen der Grund für die Verhaftung von Jesus? War das eher in Galiläa oder Judäa? Galiläa, Judäa, was meint ihr, Galiläa? Ich würde sagen, uneinig, oder? Also tatsächlich, er ist ja verhaftet worden in Judäa. Normalerweise ist es bei uns auch so, wenn ich in Rheinland-Pfalz ein Verbrechen verübe oder in Hessen, komme ich dort vor Gericht, wo es passiert ist, ne? Also wo ich irgendwas angestellt habe. Insofern, es tendiert ein bisschen zu Judäa, muss ich zugeben. Trotzdem gucken wir uns jetzt mal an, wie das war in Galiläa. Weil das ist ja der Staat, da hat Jesus sein öffentliches Wirken begonnen. Und und wir gucken jetzt mal, gab es da Konflikte, die zu der Verhaftung geführt haben. Also, wir starten jetzt in Galiläa und Jesus ist als Rabbi aufgetreten. Ja, ein Rabbi war ein Lehrer, ein Schriftgelehrter. Normalerweise lehrte der in einer Synagoge, aber Jesus war so ein Wanderrabbi, der ist umhergewandert. Und die haben auch Anhänger und so. Genau, so. Mit wem hatte Jesus was zu tun in Galiläa? Also in Galiläa gab es etliche Synagogen, aber es gab bei den Juden nur einen Tempel und der war in Jerusalem. Und den gab es in Galiläa nicht. Ja? Das heißt, er hat da mit Pharisäern und Sadduzäern das zu tun gehabt, aber es gab quasi in Galiläa keine Priester. Deswegen gab es kaum Sadduzäer in Galiläa. So, die Sadduzäer waren vor allem Priester. Also die waren aus dieser Priesteraristokratie, bla bla, also das wurde ja vererbt. Ne? Du hast nicht den Beruf ergriffen, sondern der wurde vererbt. So, die anerkannten nur die Tora, also nur die fünf Bücher Mose und haben, die tauchen immer mal wieder im Neuen Testament auf, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Ne? Und mit denen hat er erst zunächst mal nicht so viel zu tun gehabt, sondern mehr mit den Pharisäern. Das waren Schriftgelehrte und richteten sich eher an das breite Volk. Ja? Sie wollten das Gesetz der Tora ins Alltagsleben übertragen, so dass jeder, dass das Gesetz gehalten wird und wir geben euch Regeln und zeigen, wie es leichter geht. Also was heißt leichter? Also ihr wisst, wie auf jeden Fall das vermeidet. Ja? So. Das ist, er stand denen relativ nah, das sind ja auch Schriftgelehrte, wie er auch ein Rabbi war. Ja? Aber genau, natürlich hatten sie so kleine Konflikte. Übrigens, ja, so. Was waren, und es liegt an seiner Botschaft, was waren Jesu zentrale Botschaft? Was waren so das Schlagwort schlechthin? Kommt? Ah. Hervorragend, ich muss euch gar nichts erzählen. Also, genau, die zentrale Botschaft war über das Reich Gottes. Ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dieser Begriff Reich Gottes kommt, ist auf Hebräisch Malkut Yahweh und auf Griechisch Basileia Tiu. Beide Begriffe haben zwei Aspekte. Das eine ist, man kann es territorial verstehen, also in diesem Gebiet herrscht Gottes Wille, das ist das Reich Gottes, ja, so wie das Deutsche Reich damals, ja, wie auch immer, Königreich, irgendwas. Und das andere ist, man kann es dynamisch verstehen, also als Akt des Herrschens. Also kann man es dann als Königsherrschaft verstehen. Also König steckt drin in Basileia. Und genau, also man kann es dann übersetzen mit Königsherrschaft Gottes. Also im Zentrum von Jesu Botschaft stand nicht eine neue Philosophie, wir kommen alle in den Himmel oder irgend sowas, ja, sondern es war das Reich Gottes. Und das war ein politischer Begriff. Und er hat dann gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, die endgültige Zeit ist angebrochen und es beginnt schon zu wirken. Und mit dieser Botschaft hebt sich Jesus von anderen Rabbinern ab. Das hat vorher noch keiner behauptet. So dass wir es wissen würden. Ne? Und das hat er dann noch gesteigert. Und zwar hat er gesagt, zum Beispiel, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das heißt, das Reich Gottes beginnt schon mit mir. Ja, das ist ein Riesenanspruch. Er ist ein Repräsentant von Gottes Herrschaft. Und es heißt ja Königreich, also es ist die Frage, ist er der König, der jetzt kommen wird? Also seine Zeitgenossen haben gesagt, was passiert jetzt? Ja, kommt jetzt der König? Ist Jesus der König oder was auch immer? Haut der jetzt endlich die Römer raus, die Besatzungsmacht? Und da sehen wir, also in dieser Reich-Gottes-Botschaft, die für uns so fluffig ist, ne? So, da steckt ganz viel politischer Zündstoff drin. So, also manche Konflikte in Galiläa waren also durchaus schwerwiegend, aber führten die zu Jesu Tod? Also im Grunde nicht, ne? Also die Pharisäer haben ihn nicht verhaften lassen. Und in Galiläa hatte Jesus eine beträchtliche Anhängerschaft, also Fischer, Frauen, Kinder, so alles so ein bisschen aus der Unterschicht. Also das war vielleicht der galiläische Frühling, aber es war noch nicht das Königreich Gottes. Ne? Das war noch weit entfernt. Und deswegen gehen wir jetzt auf unserer Spurensuche ein bisschen weiter nach Judäa. Und tatsächlich, Jesus bricht mit seinen Jüngern und Jüngerinnen nach Jerusalem auf. Der war mehrmals da, aber dieses Mal hat er ein besonderes Timing. Es war eine besondere Zeit und er wagt sich damit in die Höhle des Löwen. Und es wird Jesu letzte Reise sein. Zu welchem Zeitpunkt ist denn Jesus nach Jerusalem da gezogen? Pessach, sehr gut, ja. Genau, Jesus zieht nach Jerusalem zum Pessachfest. Also so ungefähr sah Jerusalem damals aus. Es hatte nicht so viele Einwohner eigentlich, ne? Also relativ gesehen, ja. Es hat so zwischen 30.000 und 80.000 Einwohnern gehabt, sagen wir mal 50.000, 60.000 plus minus. Aber zum Pesachfest, das war ein Wallfahrtsfest, da sind die alle hingezogen. Und da kamen Hunderttausende, nach Jerusalem. Also 200.000, 300.000 oder noch mehr. Und dann haben die Einwohner in Jerusalem, die mussten dann Platz machen und ein Zimmer freiräumen für die Pilger. Und dann haben sie, und dann gab es außerdem noch riesige Zeltstädte um die Stadt rum, wo die alle untergebracht waren. Also es war ein gigantisches Fest. Und könnt ihr euch so die Stimmung vorstellen, wenn dann alle zusammen nach Jerusalem zum Tempel ziehen? Und ja, und dann da, das war so richtig was zum Erleben. Ja, und da lag natürlich schon ein bisschen Anspannung in der Luft. Also wenn man eine Revolte plant, ne, also da wären jetzt genug Leute da zusammen, ne? Also das Timing war ziemlich, wäre jetzt ziemlich perfekt. Und dementsprechend nervös war natürlich der Hohe Rat und auch die Römer. Der Statthalter, also Pilatus, hat ja normalerweise in Caesarea Maris residiert. Der ist zum Pesach aber nach Jerusalem mit ein paar Truppen gezogen. Und der Hohe Rat war auch nervös. So. Und in dieser aufgeheizten Atmosphäre geht Jesus jetzt nach Jerusalem. Wie ist er eingezogen? Auf dem Esel, genau. Und was haben alle gerufen? Hosianna, das sind messianische Rufe. Die haben ihn als Messias da begrüßt. Jetzt überlegt euch mal, ihr wärt im Hohen Rat. Ja? Da hätte ich schon, da käme mir ein bisschen die Schweißtropfen, ne? Solange Jesus da hinten in Galiläa rummacht, so hinter Samaria, hinterm Berg, ja, und dann ein paar Wunder, okay, und lehrt ein bisschen und ein paar Kinder und Frauen rennen ihm hinterher, okay, ja, naja, mal schauen mal, ne, so, Aber wenn der als Messias quasi einzieht nach Jerusalem, alter Freund, den geht die Düse. Und dann, wenn der nichts macht, ja, der muss ja nur mal mit dem Finger schnipsen und dann geht es hoch bei der Stimmung. Ja? Selbst wenn er das nicht machen will, also wenn er jetzt sagt, nee, also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich Messias bin, das waren die anderen oder so, ja. Aber selbst dann kann es sein, dass der einen Aufstand verursacht und dann hauen die Römer alles kurz und klein. Und dann war's das mit der Teilautonomie, was ja der Sanhedrin, also der Hohe Rat hatte. Ja? Das heißt, die waren da schon so. Die standen ja zwischen den Stühlen auch, ne? Also die waren da ziemlich angespannt. So, also wir kommen jetzt, ihr merkt, wir kommen dem Auslöser für Jesu Tod näher. Ne? Und wir können es noch ein bisschen weiter einkreisen. Und was in Jerusalem ist der neuralgische Punkt? Ja, das Zentrum aller Aufmerksamkeit, es hat was mit dem Tempel zu tun. Also hier Gefahr noch von Aufständen, genau. So, der Tempel von Jerusalem. Das ist ein ziemlich großes Puzzleteil, denn ich habe euch gesagt, in Jerusalem, im Judentum gab es etliche Synagogen, aber nur einen Tempel. Und ich habe dann gemerkt, als ich mich damit beschäftigt habe, dass in meinem Kopf da so ein falsches Puzzleteil rumspukt, nämlich so eins. Und zwar so ein Marktplatz mit Kirche und Rathaus. Ja? Und vielleicht geht es euch auch so, dass man es gar nicht kapiert, der Tempel war nicht irgendwie, wir denken, der Tempel ist die Kirche. Stimmt's? Und in Wirklichkeit war das aber auch Marktplatz und Rathaus. Das mit diesen Trennung von Kirche und Staat und Gewaltenteilung und so Zeug, das kam alles viel später. Und das heißt, der Tempel in Jerusalem war das religiöse Zentrum, das politische Zentrum, das oberste Gericht und das wirtschaftliche Zentrum. Ja, und das müssen wir manchmal so ein bisschen, wir müssen manchmal so unser modernes Denkschema ein bisschen überprüfen. Also, das politische Zentrum und oberstes Gericht ist klar, weil da der Hohe Rat tagt. Und damit ist es das höchste jüdische Selbstverwaltungsorgan und die ganzen Ämter und alles ist im Tempel. Okay? Außerdem ist es ein wirtschaftliches Zentrum, denn der Tempel hat viele Einnahmen. Die Tempelsteuer, gibt es auch einen Bericht im Neuen Testament, wo Jesus die Tempelsteuer bezahlt. Die haben Abgaben, Latifundien und es hat eine riesige, gigantisch große Markthalle. Ja, so. Und jetzt plage ich noch mit euch mit einem kleinen Exkurs. Und ja. Und zwar ist uns dieser Opferkult, also im Tempel wurde ja geopfert, in den Synagogen nicht, aber im Tempel. Und da plage ich euch jetzt mit so einem kleinen Exkurs zum Opferkult, weil der uns so fremd ist. Na? Und zwar gab es in den antiken Religionen so eine Art Opfer. Ich opfere, damit ich die Götter versöhnlich stimme, und ich opfere, damit du mir etwas gibst. Also wie so eine Art Tauschhandel. Na? Ich gebe dir was, du gibst mir was. So. Das gab es auch im Zeltheiligtum und im ersten Tempel von Salomon. So, danach kam eine ganz tiefe Krise im Judentum und die hatte Auswirkungen auf den Opferkult. Als die Juden einen Tempel hatten, dachten sie, sie sind jetzt sicher. Also bei uns wohnt jetzt Gott, wir sind nicht einnehmbar. Hey, wir haben den Stärksten, da kommt keiner drüber. Ja? Und dabei haben sie sich allerdings ein bisschen auf das Haus verlassen und die Warnungen der Propheten nicht ernst genommen. Zum Beispiel gibt es eine Tempelrede von Jeremia und da sagt Gott zu seinem Volk: Nur wenn ihr euer Leben und euer Tun von Grund auf ändert, wenn ihr eure Meinungsverschiedenheiten gerecht miteinander umgeht, die Ausländer, Waisen und Witwen nicht übervorteilt und mit den Morden und dem Götzendienst ein Ende macht, dann will ich euch hier wohnen lassen. Und in diesem Land, das ich euren Vorfahren gab, damit es für immer euch gehöre. Aber in Wirklichkeit vertraut ihr auf Lügenworte. Ihr stehlt und mordet, brecht die Ehe, haltet eure Schwüre nicht und betet den Baal und einen Haufen anderer neuer Götter an. Und dann kommt ihr hierher in den Tempel, das Haus, das mir als Eigentum zugesprochen wurde, und sagt: Hier sind wir sicher. Nur um danach genauso weiterzumachen wie bisher. Glaubt ihr denn, dass dieser Tempel, der meinen Namen trägt, eine Räuberhöhle ist? Aufgrund eurer bösen Taten werde ich diesen Tempel, in dem ihr euch in Sicherheit wähnt, zerstören. Und das Unvorstellbare ist passiert. Die Babylonier haben Jerusalem eingenommen und 586 vor Christus zerstören die Babylonier den Tempel in Jerusalem. Es war ein Erdbeben im Judentum. Ja, das war eine Stunde Null. Das hat die Fundamente erschüttert. Und mit der Zerstörung des Tempels hätte normalerweise eigentlich die jüdische Religion aufgehört zu existieren. Weil das war ja ganz klar. Im Prinzip galt in der Antike das Motto: Unser Gott ist offensichtlich schwächer als die Götter der Sieger, also nehmen wir halt den von den Siegern, der ist ja stärker. Ja, klar. So. Und es ist, so ist es überall auf der Welt sonst passiert. Und es ist ein historisch nicht erklärbares Wunder, dass es nicht passiert ist. Das Judentum ist eine Religion, die den Untergang verkraftet hat. Die Priester wurden also dann ins Exil nach Babylon und Ägypten geschickt. Und in dieser Stunde Null sagten sie eben nicht, unser Gott hat geschwächelt, ne? Sondern sie haben dann anders reagiert. Sie haben die Botschaft der Propheten anerkannt, haben gesagt: Oh, wir haben nicht auf Gottes Boten gehört, unsere Schuld hat uns ein gerechtes Gericht eingebracht. Wir müssen jetzt den Tempelbetrieb so ordnen, dass es nicht nochmal passiert. Am Anfang steht also so eine tiefe Schuldeingeständnis und eine Schulderkenntnis und dann entwickelten sie das Opfer weiter, diesen Opferkult weiter. Sie entwickelten das Tamit-Opfer. Salome? Was heißt Tamit? Nee, Spaß. Also ich habe mit ihr Rallye gelernt, genau, da kam es vor, weil es in der Synagoge vorkommt als ewiges Licht und Tamit heißt beständig. Also, sie entwickeln das Sühneopfer, das Tamit-Opfer. Das Tamit-Opfer ist im priesterlichen Verständnis ein Geschenk von Gott. Gott schenkt den Priestern eine Möglichkeit, wie sie immer wieder Vergebung den Israeliten zukommen lassen können. Und jeden Morgen und jeden Abend wurden dann zwei junge Schafe geopfert für ganz Israel. Das Tamit-Opfer im Tempel hat eine ganz enorme Anziehungskraft für die Menschen. Das ist so dieses, so kann ich jetzt unbeschwert vor Gott leben, es wurde schon was geopfert. Ja? Also könnt ihr euch so die Bedeutung von dem Tempel für die damaligen Menschen, könnt ihr das nachvollziehen so ein bisschen, ja? Und wie wichtig der Tempel war. Es war der einzige Ort, wo ich opfern konnte. So. Und wir gucken jetzt uns noch um diese Verbindung von diesen religiöse, politische und wirtschaftliche Funktion von dem Tempel zu verstehen, schauen wir uns mal die Architektur von dem Tempel an. So ähnlich sah er wohl aus. Und der war riesig. Also das ist das ganze Tempelareal, ne, mit diesen Mauern außenrum. Das hat 300 mal 480 Meter ungefähr gemessen. Da passt unser Miak-Park ungefähr 20 Mal rein. Und das ist jetzt kommt Hightech. Moment. Also Laserpointer sieht man darauf nicht, also nehme ich hier. Genau, Uli darf es unterstützen mit Mauscursor, damit die im Zoom auch sehen. Also das hier, aber ihr müsst mich hören. So. Also, außenrum seht ihr die Mauern. Das war das Tempelareal und der Tempel selber ist das in der Mitte. Und der Uli kriegt es auch so hin, gell? Ja, also, und dann seht ihr den Vorhof der Frauen. Siehst du den Uni? Ja, sehr schön. Das sind die Schatzkammern. Da durften die Frauen hin. Und hinten dran, warte mal, ich mache mal kurz eins weiter, das sieht man noch ein bisschen besser. Genau, und hinten dran ist der Vorhof der Männer. Da sieht man so einen kleinen Würfel da. Das ist der Brandopferaltar, wo die ganzen Opfer dargebracht wurden. Und da, die Männer durften dann noch so ein Stückchen da in diesen Hof rein. Und der Rest war nur für die Priester. Und in das Allerheiligste rein. Ach, Uli, ein Traum. Und in den Tempel rein durften auch nur die Priester und ins Allerheiligste der hohe Priester ein einziges Mal im Jahr. Ja? So. Und dann gibt's außenrum eine Wand. Da durften die Juden rein. Ja? Und in diesem komischen rosa-roten Bereich, das war der Vorhof der Heiden. Wenn ein Heide gewagt hat, ein Nicht-Jude, wenn der gewagt hat, weiter reinzugehen, durfte man den steinigen. Ja, war schon Eintrittsgeld. Und Herodes, die Idee von Herodes, der hat den ja gebaut, Herodes der Große, ne? Der mit dem Spaß am Bauen. Der hat gesagt, ich will nach dem Vorbild von diesen ganzen hellenistischen Großstädten, ich brauche einen Marktplatz, eine Agora. Ich brauche ein bisschen was zum Repräsentieren und so. Und der hat dieses Riesending gebaut und der hat dann an der Nord-, Ost- und Westseite, nee, warte mal, das sind die Säulenhallen hier. Genau. Also da hat er so Hallen bauen lassen mit zwei Säulenreihen. Da waren viele Räume für diplomatischen Verkehr, Ämter, Finanzämter, Regierungsämter und lauter so Zeug. Und dann, und da unten, dieses Riesengebäude, das ist die Markthalle. Die war 300 Meter lang, also länger als unser Miak-Park. Also das ist riesig. Das war eines der größten antiken Gebäude überhaupt. So, wer jetzt zum Markt wollte, ging über die Treppe da hinten. Ah. Ja, genau, der konnte also direkt in die Markthalle rein. Und die Pilger aber, die sind da unten durch dieses Tore durch. Und kam dann unterirdisch durch Gänge da oben raus, beim Vorhof der Heiden. Ah, Uli, ein Traum, schön, danke. Ja, so, das war genial. Also den Architekten ist da wirklich echt was gelungen, muss man mal sagen. Diese Kombination aus profanem Bau eigentlich und Heiligtum und diesen ganzen Ämtern, ist total clever. Ne? Die Pilger konnten unter der Markthalle durch, wenn die damit nichts zu tun haben wollen, sind die unten drunter durch. Und in die Markthalle, da konnte man ganz normal Markt halten und war nicht gleich in dem Tempelbereich, also in dem abgestuften Tempelbereich. Ne? Also das war ja unterschiedlich heilig quasi. Ne? Allerheiligstes und dann ging es so ein bisschen runter. Okay, also jetzt haben wir erstmal ein gutes Stück gepuzzelt hier. Den Rand haben wir jetzt geschafft. Ihr habt schon was geschafft heute. Jetzt lassen wir erstmal den Gedanken sacken, damit ihr es noch weiter aushaltet. Du brauchst es. Triumphal hält der Einzug. Und was macht Jesus am Tag danach? Der randaliert erstmal. So. Also, in Markus 11 lesen wir: Als sie wieder nach Jerusalem kamen, ging Jesus in den Tempel und begann, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen werden. Er fuhr sie an. In der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebetes für alle Völker sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester, Schriftgelehrten hörten, was Jesus getan hatte, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie hatten jedoch Angst vor ihm, weil die Menschen von seiner Lehre so beeindruckt waren. Am Abend verließ Jesus und die Jünger die Stadt. So, also in diesem Text finden wir den Grund, den Anlass, warum der Hohe Rat Jesus töten wollte. Es war die sogenannte Tempelreinigung oder Tempelaktion. Das Ganze spielte sich ab in der großen Markthalle. Deswegen habe ich so drauf rumgeritten. Hier waren die Geldwechsler und Taubenhändler und die Verkäufer von anderem Opfermaterial. Und in dieser Markthalle hat sich das alles abgespielt. Und also ganz ehrlich, ich wusste irgendwie auch nicht so genau, ich habe es nie so richtig verstanden. Ne? Ich meine, was war denn das? War das jetzt so ein cholerischer Anfall? So nach dem Motto, Jesus war halt auch nur ein Mensch? Oder sollte das der Anfang von einer Revolte sein? Aber das passt ja auch nicht so. Dafür war ja der Effekt viel zu klein, da hat ja keiner so richtig mitgemacht. Ich weiß nicht, habt ihr auch so ein kleines Fragezeichen im Kopf? Ein bisschen, ne? Also so. Wahrscheinlich war die Tempelaktion keine so große Aktion, sondern im Text steht ja explizit, Jesus begann, die Händler und die Leute, die bei ihm kauften, hinauszutreiben. Das wird im Griechischen betont, habe ich mir sagen lassen. Also wahrscheinlich hat die Securitas recht schnell eingegriffen oder so und bei einer größeren Revolte werden Tempelpolizei und römische Soldaten massiv eingeschritten. Das ist historisch kein plausibles Szenario. Es gibt eine andere Deutung, die mir viel besser einleuchtet, und zwar die Tempelaktion war eine kleine, aber gezielte prophetische Symbolhandlung. Jesus wollte nicht dauerhaft den Tempel umgestalten, sondern wollte symbolisch etwas ausdrücken. Es war aber den Verantwortlichen klar, dass das eine heftige Kritik war. Also schauen wir den Text genauer an. Jesus geht nach Jerusalem, geht direkt in den Tempel. Er beginnt, die Händler zu vertreiben. An wen war jetzt die Kritik gerichtet? Wen hat Jesus adressiert? Sind es die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften? Also die verkaufen, das sind Bedienstete des Tempels, also auch die Geldwechsler, Steuerbeamte und so weiter. Also er hat hier die jüdische Steuerbehörde vor sich. Die haben sich nicht übermäßig privat bereichert. Und also Jesus greift mit seiner Aktion also sowohl die Vertreter des Tempels an und damit dann auch indirekt die Spitze des Tempels. Aber er hat auch die angegriffen, die dort kauften, also die ganzen Wallfahrer. Also im Prinzip eigentlich einfach jeden. Ja, das ist eine ganz breite Kritik an allen. Und Jesus konzentriert sich dabei auf zwei Berufsgruppen, auf die Taubenhändler. Tauben waren das Opfer der Armen. Das waren Ersatzopfer für Widder oder sowas. Und zur Zeit Jesu waren die allermeisten Leute verarmt. Das heißt, die meisten Leute haben Tauben gekauft. Die zweite Berufsgruppe waren die Geldwechsler. Man musste am Pesachfest die jährliche Tempelsteuer bezahlen und die konnte man nicht in römischen Münzen zahlen, sondern dafür sollte man heiliges Geld nehmen oder wie auch immer. Auf jeden Fall musste man es in Schekel aus Tyros umtauschen. Im Vers 16 steht, er ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurden. Das Wort für Waren meist höchstwahrscheinlich Geldbehändler. Also die Geldwechsler haben ja ständig neues Geld gebraucht. Und das Geld wurde im Hof der Frauen in den Schatzkammern gelagert und in steineren Boxen wurden dann die Münzen so hin und her getragen. wenn jetzt Jesus die Stände der Taubenhändler und Tische der Geldwechsler umstößt und den Zahlungsfluss behindert, was bedeutet denn das? Also im Prinzip legt er den ganzen Tempelbetrieb lahm. Er lässt die Opfertiere der... Also, er lässt die Opfertiere der breiten Bevölkerung frei und wenn man kein Geld wechseln kann, kann man kein Opfer bezahlen. Und man kann nicht die Tempelsteuer für das Tamidopfer bezahlen. Und ohne Tamidopfer fehlt das Sühneopfer für Israel. Und damit ist quasi der ganze Kultbetrieb gestoppt. Wie gesagt, Jesus hat jetzt nicht auf Dauer den Tempelbetrieb blockiert, ne? Das ist jetzt nicht. Aber vorübergehend hat er es mal getan. Und damit einfach ein Zeichen gesetzt. Jesu Tempelaktion ist also ein fundamentaler Angriff auf den Sinn des Tempels. Also, merkt ihr jetzt, also Jesu Kritik, die trifft wirklich jeden, der mit dem Tempel zu tun hat. Und dabei ist es ja nicht mal falsch. Der ganze Tempelbetrieb, alles total biblisch. Ja, hier, da steht, da, das Opfer, das machen und so weiter. Ja, das ist alles nicht falsch. Und wenn die Leute opfern wollen, dann mussten sie auch irgendwo ihr Opfer kaufen. Also es ist jetzt nicht, dass irgendwas wirklich falsch ist, sondern Jesus hat da irgendwie, da wollte er irgendwas mit ausdrücken. Wir gucken jetzt mal, was er damit wohl gemeint hat. Er hat gesagt, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ihr habt vielleicht das noch im Ohr von der Tempelrede, ja, aus Jeremia. Also, mein Ort, also, die Räuberhöhle ist ein Zitat aus Jeremia und vielleicht erinnert ihr euch an die Rede des Propheten. Ihr haltet euch nicht an die Gesetze, interessiert euch nicht für soziale Gerechtigkeit, lauft anderen Göttern hinterher und dann kommt ihr in den Tempel und fühlt euch sicher. Glaubt ihr denn, dass der Tempel, der meinen Namen trägt, eine Räuberhöhle sei? Ich werde wegen eurer bösen Taten den Tempel zerstören. Jetzt mal zusammengefasst, ne? Mit der Räuberhöhle trifft Jesus seine bibelfesten Zuhörer ins Mark. Die haben alle die Bibelstelle gekannt. Er knüpft an seine frühere Kritik an. Also ich kann mich nicht auf meine weiße Weste verlassen. Gott geht es um mein Herz, was in mir drin ist und nicht, dass ich im richtigen Gebäude sitze. Und es hilft auch nichts, wenn ich sage, ich mache doch alles richtig. Wir sollten uns nicht auf falsche Sicherheiten verlassen. Und indem er genau dieses Zitat aus Jeremia 7 auswählt, wo es um die erste Zerstörung des Tempels geht, spielt er auch auf seine eigene Prophezeiung an, dass er auch gesagt hat, der Tempel wird zerstört werden. So, das andere Zitat mit dem Ort des Gebetes, mein Haus soll ein Ort des Gebetes für alle Völker sein, ist aus Jesaja. Jetzt überlegt mal, ihr habt die Ohren von den Leuten damals und hört euch das an. Mein Ort soll ein Ort des Gebetes, mein Haus soll ein Ort des Gebetes für alle Völker sein. Stolpert ihr da über was? Da sind zwei fette Provokationen drin, ne? Also das eine ist, Jesus ändert die Prioritäten im Tempel. Er stuft im Prinzip diesen ganzen Opferkult runter. Das hat er ja auch mit seiner Blockade da gemacht. Dafür stuft er aber dann das Gebet hoch, das Suchen nach Gott, das Reden mit Gott, die Anbetung. Der Tempel soll ein Haus des Gebetes sein. Und die zweite Provokation ist für alle Völker. Hallo? Ich hatte da noch ein paar Steine in der Tasche für den, der es wagt, da reinzugehen. Ja? Also, diese unreinen Heiden, die durften nur bis da in diesem rosa Bereich da sich aufhalten. Und der Rest war bös. Die hatten nichts zu suchen in dem Tempel. Im Prinzip war der Tempel schon ganz schön exklusiv, könnte man sagen. Und wenn ich jetzt nochmal auf dieses Puzzleteil von der Reich-Gottes-Botschaft zurückgreife, war Jesus zentrale Botschaft, die Herrschaft Gottes ist herbeigekommen. Man könnte Jesus jetzt so in den Mund legen, hey Leute, die Basilea ist nahe, es ist wichtiger als der Tempel. Ihr könnt doch jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Da muss jetzt was anderes her. Ihr dürft nicht den Tempel dahinstellen und dann einfach die Basilea ignorieren. Sortiert mal eure Prioritäten. Die neue Zeit hat begonnen. Ihr braucht das Sühneopfer nicht mehr. Jetzt kommt was Besseres. Also, Jesus stört den ganzen Tempelbetrieb und sagt, das Haus, dieses Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Aber nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Völker. Der Tempel der Basileia ist ein Ort des Gebetes für alle Menschen. So, das ist schon fies, ne? Also das ist ordentlich provokant. Und wie wird jetzt der Hohe Rat darauf reagieren? Jesus hat sie massiv angegriffen und die waren alle empfindlich auf den Tempel. Also wenn ihr auch mal in der Bibel lest, also wenn irgendjemand, da kommen öfter Zitate vor, oh, und sobald Jesus was über den Tempel sagt, waren sie immer empfindlich. Als die obersten Priester und Schriftgelehrten hörten, was Jesus getan hatte, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie hatten jedoch Angst vor ihm, weil die Menschen von seiner Lehre so beeindruckt waren. Okay, also wir haben den Anlass jetzt gefunden. Ja, das waren so unsere Fragen, mit denen wir angefangen haben. Jesus war in Galiläa und Judäa unterwegs, hat in Galiläa angefangen, das Reich Gottes zu verkündigen. Damit ist er angeeckt. Aber richtig gefährlich wurde es dann erst, als er zum großen Wallfahrtsfest am Pesach nach Jerusalem geht. Er begibt sich direkt dann in das politische, wirtschaftliche und religiöse Zentrum der Stadt, den Tempel. Und mit seiner Aktion stellt er dann den Opferkult in Frage. Und das ist der Auslöser für den Beschluss der obersten Priester und Schriftgelehrten, Jesus zu töten. Wie es historisch weitergeht, da machen wir dann nächste Woche weiter. Jetzt habe ich mal noch eine Frage für euch. Also, wie geht es euch so, wenn ihr das von der Tempelaktion lest? Also geht es euch wie mir, dass ich so ein Bild oft von Jesus hab, ne, so ein bisschen hippie-mäßig, Peace, Love and Healing, leicht schwebend über dem Wasser. Ist ein bisschen böse, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also das ist ein, ja, total nett. Also den Jesus haben wir auch gerne im Leben. Und der provokante Jesus, der da im Tempel randaliert, das haben wir nicht so gerne in unserem Leben, ne? Das verdrängen wir ganz gerne. Passt nicht so in unsere Vorstellung. Und ich wage jetzt mal eine Analogie, aber sie ist nicht mehr lang. Schaut mal, ob ihr meinem Gedanken folgen könnt. Also wir sind doch eigentlich meistens ganz zufrieden, wenn alles schön stabil läuft. Ja, Tempelmarkt, gute religiöse oder einfach vernünftige Tradition, alles läuft. Wir machen eigentlich alles richtig. Gehen sonntags in den Gottesdienst, achten auf vernünftige Ernährung und Bewegung, sind nett zu Leuten und so weiter und so fort. Alles schön, wir machen wirklich nichts falsch. Und dann kommen Krisen. Und die Krisen greifen unser höchstes Gut an, nämlich unsere Sicherheit. Und wenn Krisen dann alles durcheinander bringen, dann reagieren wir ganz schön verstört und verärgert. Und manchmal müssen wir auch wirklich eine Suppe auslöffeln, die wir uns selber eingebrockt haben, ne? Aber manchmal, also meistens sind Krisen aber keine Strafe, weil wir was falsch gemacht haben, sondern ich behaupte mal, Gott stellt unser Leben, in unserem Leben einiges auf den Kopf und stößt dabei manchmal einfach Tische um. Um was Neues wachsen zu lassen. Zum Thema Krisen brauche ich euch gesellschaftlich jetzt gerade nichts sagen. Na, also da sind gerade einige Tische umgeflogen an gesundheitlichen, finanziellen und politischen Sicherheiten. Und noch tiefer gehen eigentlich nicht die äußeren Krisen, sondern die in unserem persönlichen Leben. Krisen, die ausgelöst werden durch schwere Beziehungsprobleme, Krankheit oder Verlust und sowas. Das sind die eigentlich noch größeren Herausforderungen. Und ich verrate euch was, ich mag's nicht. Ich mag Sicherheit. Aber Jesus hat im Tempel nicht einfach sinnlos randaliert. Wenn er den Opferkult im Tempel in Frage stellt, dann deshalb, weil er was Besseres für uns hat. Das Sühneopfer war überflüssig, weil er selbst das Sühneopfer für Israel wurde und für uns auch. Das feiern wir an Karfreitag. Und der Tempel soll ein Bethaus sein, nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen aus allen Nationen. Und das ist ja die beste Nachricht für uns hier. Seine Kirche ist offen für alle Menschen und der Opferkult war zu seiner Zeit gut und richtig. Und dann hat Gott den Menschen etwas Besseres, etwas viel Größeres geschenkt. Vielleicht schaffen wir es, wir gucken mal, aber das nächste Mal, wenn in unserem Leben wieder so ein paar Tische umfliegen, sollten wir vielleicht nicht gleich panisch reagieren und versuchen, alles aufzuräumen und festzuhalten, sondern zu überlegen, okay, Jesus steht mit mir mitten in dem Chaos. Der ist dabei, Er hat vielleicht sogar mal einen Schubs gegeben, wer weiß, aber ja. Und er sagt, sortier mal deine Prioritäten. Ich möchte was Neues mit dir beginnen. Und vielleicht ist das Zeichen ja, das Chaos ein Zeichen davon, dass das Königreich Gottes in unserem Leben nah herbeigekommen ist. Und dass die Herrschaft Gottes mit uns beginnt. Amen.